Einige von euch kennen den schon. Ich weiß nicht, außer meine Familie, kann sich jemand noch an den Namen von ihm erinnern? Nee, ne? Der hat auch meiner Predigt bei mir eine Rolle gespielt, das ist nämlich Flocky. Flocky, das ist mein Hund, den habe ich schon ganz, ganz lange und als Kind schon gehabt und habe schon Ohr abgekaut und mich drauf erbrochen und so. Also der hat schon ziemlich viel mitgemacht. Und für mich ist halt so schön, ich habe mal versucht, den nochmal zu kaufen. Also ihr wisst heute, wenn man so Stofftiere kauft von Niki oder so, dann bekommt man die immer nochmal. Also man kann die irgendwie in 10 Mal kaufen, die sehen alle gleich aus. Und ich habe mal gedacht, den nochmal zu kaufen, so für mich jetzt heute. Und man bekommt den nicht mehr. Also ich habe ganz lange recherchiert, auch mal versucht, welcher Hersteller das war. Den bekomme ich gar nicht mehr wieder und deswegen gibt es den nur einmal und der ist einzigartig, so wie wir alle hier. Und ich finde das so schön, diesen Gedanken. Tierzer sagt immer, er wäre einzigartig hässlich, aber ich weiß nicht. Also ich finde, er hat immer noch was Schönes. Ich habe den manchmal wie eine Laterne so getragen und der soll jetzt heute auch der Begleiter sein. Und genau, darum wäre es in der Kinderpredigt gegangen. Ich finde es auch ein schöner Gedanke für Erwachsene, deswegen lassen wir den einfach hier sitzen. Und der hält die Stellung. Ja, jetzt kommen wir zu den Erwachsenen. Diese Predigt ist für mich so ein Unikum, würde ich mal sagen. Ich habe recherchiert, wie läuft sowas, wenn man eine Predigt macht. Man surft ein bisschen im Internet, guckt ein bisschen hier, liest in der Bibel, betet, versucht so ein paar Erfahrungen mit einzubringen. Und ich habe das ganz selten, dass mich eine Predigt aus dem Internet sehr stark angesprochen hat. Oft ist es so, man klaut mal hier so ein bisschen was und klaut mal da so ein bisschen was. Und diese Predigt fand ich so, wie sie war, schon sehr gut. Und es hat mich sehr angesprochen. Ich habe mich dann sehr stark daran angelehnt. Das hat eine Eva Meyer geschrieben. Eva Meyer, eine Theologin aus Süddeutschland. Ich kenne die jetzt nicht persönlich, aber ich fand es sehr schön, was sie so geschrieben hat. Habe das dann so ein bisschen versucht zu übertragen. Und deswegen, vielleicht seht ihr das auch so. Mal schauen. Ich bin ganz gespannt, wie euch das so gefällt. Auf jeden Fall war das so für mich sehr, sehr passend auf meine Situation und auf das, was so, wie ich auch so das Leben sehe. Thema ist kein Platz für Jesus. Beim Vorbereiten der Predigt ist die Autorin offensichtlich auf eine kleine Geschichte gestoßen. Erzählt ist sie von Caspar ten Boom, ein Uhrenmacher, der mit seiner Familie in Amsterdam lebte. Der alte Uhrmachermeister war eine Seele von Mensch. Immer an Heiligabend lud er die Kinder aus der Nachbarschaft in seinen Laden ein, schenkte heiße Schokolade aus, verteilte kleine Geschenke und erzählte eine Geschichte. Unter diesen Geschichten war eben auch die folgende. Königin Victoria aus England ging, wenn sie Urlaub hatte, gerne in einfachen Kleidern durch den Wald. Bei solch einem Spaziergang geriet sie einmal in ein heftiges Unwetter. Zum Glück tauchte bald eine kleine Hütte auf, die sie mit ein paar schnellen Schritten erreichen konnte. Dort schaute eine alte, runzelige Frau durch den Türspalt und die Königin bat freundlich um einen Schirm. »Nun«, krächzte die alte Frau, »meinen verschlissenen Schirm, den können Sie haben, aber meinen neuen verleih ich niemanden. Wer weiß denn, ob ich den jemals wiedersehe?« So zog das königliche Oberhaupt lächelnd davon, beschirmt mit einem schrecklichen Regenschirm, dessen Stangen nach allen Himmelsrichtungen rausspießten. Aber als aber am anderen Morgen ein schmucker Butler der alten Frau ihr Sperrgut mit den Worten zurückbrachte, »Königin Victoria lässt danken«, und ihre Majestät lässt grüßen, da kippte das Weiblein aus den Latschen und stammelte nur noch, wenn ich das gewusst hätte, oh, wenn ich das gewusst hätte. Ja, das ist die Klage derer, fügte Meister ten Boom ein, die zu spät erkennen, wer der Herr vorm Haus und wer der Herr im Haus ist. Ja, Thema ist kein Platz, ich bin schon voll. Die Herbergsvermieter, sie hatten sich im Nachhinein ja ziemlich darüber geärgert, dass sie für Maria und Josef nicht doch irgendein Zimmer freigeschaufelt hatten. Ihr seht, um worum es geht. Maria und Josef suchen eine Herberge in hektischer Zeit. Wenn sie das gewusst hätten, wenn sie gewusst hätten, dass sie damit den Sohn Gottes ein warmes Bettchen geschenkt hätten. Aber Josef und seine Frau schauten halt aus wie die 1000 anderen Leute, die an dem Tag durch die Straßen gezogen und nach einer Unterkunft gesucht hatten. Vielleicht sogar noch schlechter. Die beiden waren bestimmt eine Woche auf den Straßen unterwegs gewesen und sahen dementsprechend verwahrlost aus. Und arm waren sie allem Anschein nach auch noch. Maria war dazu noch hochschwanger. Sie könnte jeden Augenblick ihr Baby kriegen. So ein Theater braucht man nicht auch noch in einer überfüllten Herberge. Oh nein. Kein Platz, Leute. Hier ist schon alles voll. Und falls noch was frei sein sollte, dann kommt nach euch garantiert noch jemand vorbei, der besser und reicher aussieht als ihr. Darum, nein, alles belegt, tut mir sehr leid. Tja, wenn sie das bloß gewusst hätten. So schlief Jesus nicht in einem kuscheligen Bettchen, als er das erste Mal auf der Erde einschlief. Er lag in einer geborgten Krippe, an einem Platz, an dem nichts sein Eigentum war. Und wenn man das weitere Leben von ihm schaut, dann hatte er an allen zentralen Punkten seiner Wirkungsgeschichte nichts Eigenes. Er ritt auf einem geliehenen Esel nach Jerusalem. Das letzte Abendmahl fand in einem gemieteten Saal statt. Und als er gestorben war, hatte er nicht mal ein eigenes Grab. Seine Freunde legten ihn in das Grab eines anderen Mannes. Jesus begann sein Leben auf der Erde äußerst anspruchslos. Und er beendete es genauso. Er wurde nie reich und schön. Er blieb immer arm und schlicht, vielleicht zu schlicht. Als Maria vor den Türen der Wirtshäuser stand und hoffte, endlich Ruhe finden zu können nach der mühsamen Reise, als sie ahnte, dass sie bald eine junge Mutter werden würde, als sie davor höchstwahrscheinlich auch Angst hatte, denn es gab keine Verwandten oder keine Bekannten, die da gewesen wären, um ihr zu helfen. Da war sie so arm und schlicht, dass ihr nicht geholfen wurde. Zu schlicht. Und genauso schlicht ist Jesus geblieben. Ich habe ein bisschen nachgedacht, wie ich Jesus erlebe. Ich kenne Jesus nicht als jemanden, der groß auffällt. Er ist nicht mit lautem Getöse in mein Leben geplatzt. Bei manchen Leuten macht er das anders. Da gibt es wirklich so einen Knall, wenn Jesus kommt. Bei mir nicht. Und Jesus macht bis heute in meinem Leben keinen Lärm. Er fordert nicht 1000 Dinge von mir, die er will und braucht. Das heißt nicht, dass er nicht manchmal sehr deutlich wird. Er ist mein Herr und darum redet er auch gelegentlich wie ein Herr. Aber nur selten laut und fordernd. Jesus ist König über das Volk Gottes seit seiner Geburt. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man das. Er ist König dieser Welt, ja. Er holt sich dieses Königtum nicht mit Gewalt. Er ist immer noch so schlicht, wie er als das Kind in der Krippe oder als Mann am Kreuz war. Er fordert nicht Unterwerfung, er zwingt niemanden in seinen Dienst. Er braucht keine Denkmäler und die einzige Krone, die er je tragen wollte, ist eine Dornenkrone gewesen. Mir geht Jesus in dieser Schlichtheit oft verloren. Oder besser, ich gehe ihm verloren. Ich suche nicht nach diesem einfachen König, der 3 Jahre durch den Staub dieser Welt gewandert ist, um von seinem Reich zu erzählen, das niemand sehen kann. Ich suche nicht nach dem Mann, der Ruhe brauchte und suchte, um mit seinem Vater in Verbindung zu sein. Und ich suche nicht nach dem Mann, der eine radikale Lehre und Liebe lebte, die ich nicht verstehen kann. Wenn dieser Mann bei mir klopft und um eine Bleibe bittet, höre ich ihn dann überhaupt noch? Höre ich das Klopfen und falls ja, erkenne ich meinen Herrn, wenn er vor der Tür steht? Oder halte ich ihn vielleicht für einen Fremden? Jemanden, der mit seiner etwas eigentümlichen Art bei mir gar keinen Platz hat? Vielleicht sage ich dann auch, nein, tut mir leid, alles schon voll. Wirklich kein Platz mehr frei. Aber es ist ja auch eng bei uns. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wahrscheinlich ist es auch bei dir sehr eng. Da wohnen viele Herren, viele andere Herren bei dir. Einer dieser, bei dem einen dieser, bei dem anderen jener. Zum Beispiel König Sorge ist sehr häufig anzutreffen. Sorge kann einem das Haus ganz schön belegen. Die allgemeine Frage, wie soll das alles werden, lässt sich ja in den verschiedensten Weisen konkretisieren. Die Sorge zum Beispiel um meine Arbeit. Entweder werde ich eine finden oder werde ich sie behalten oder wie werde ich eigentlich mit ihr fertig. Jeder von uns kann sich da irgendwo wiederfinden. Die Sorge um die Gesundheit. Kernkraftwerke machen krank, Handys machen krank, Autos machen krank, Zigaretten machen krank, Medien machen auch krank und Ärzte, tja, Michaela, ich will dir nicht zu nahe treten, aber Ärzte machen vielleicht auch krank. Und ja, Sorgen machen auch krank. Es gibt so viele Dinge, worum man sich sorgen kann. König Sorge weiß, wie er das Haus belegt. Andere Herren sind Stress und Geschäftigkeit. Mit denen kenne ich mich besonders gut aus. Stress gönnt einem oft nicht mal die Ruhe, um zur Tür zu gehen, wenn es klopft. Nein, es muss so viel erledigt werden. Würde Jesus heute noch einmal geboren werden, dann bestimmt nicht an Weihnachten. Denn da hätten wir am wenigsten Zeit für ihn. Da regiert fast überall die Geschäftigkeit. Selbst bei Leuten, die normalerweise schon davon verschont bleiben. In der Weihnachtszeit gerät fast jeder in Hektik und hat kaum noch ein Ohr frei, um ein leises Klopfen zu hören. Es ist alles voll. Alles belegt und es ist noch so unglaublich viel zu tun. Schwierig ist es, wenn das nicht nur in 4 Wochen im Jahr so ist, sondern immer. wenn immer zu viel zu tun ist, um an die Tür zu gehen. Nein, Jesus, tut mir leid. Ich habe leider keine Zeit für dich. Da ist zu viel Arbeit, zu viel Hobby, zu viel Gemeinde, zu viel Familie, zu viel Freunde. Echt, ich bin zu voll. Ich finde mich da oft wieder. Ich sage oft zu meiner Frau, dass wir dieses Jahr Terminannahmeschluss haben und das schon im April. Und manchmal lassen wir dann Jesus draußen stehen, weil wir denken, er wäre schon drin. Wir kennen ihn ja. Ich weiß, was er von mir will und erwartet. Und ich weiß, durch welche Worte er zu mir spricht. Ich weiß, wie ich die Gleichnisse zu verstehen habe und wie ich die Predigten höre und sogar selber welche schreiben kann. Ich weiß, was ich für ihn zu tun habe, damit er zufrieden mit mir ist. Und ich weiß, wie lange ich stille Zeit haben muss, damit alles okay ist. Ich weiß, dass Jesus mich liebt, ich weiß, dass ich ihn liebe und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und jetzt klopft da einer an und sagt, er sei Jesus. Aber er sieht anders aus, als ich dachte. Und bei mir ist schon alles voll mit Dingen, die ich über ihn weiß und all mein Wissen, das ich mir mühsam erworben habe, über den Haufen werfen? Nein, Jesus, das tut mir leid, da hättest du früher kommen müssen. Jetzt ist bei mir leider alles blöd. In der Weihnachtsgeschichte muss es aber einen Wirt gegeben haben, der Mitleid hatte. Der wird zwar in der Bibel nirgends erwähnt, aber irgendjemand muss Maria und Josef ja den Stall oder den Unterstand zugewiesen haben, in dem sie schlafen konnten, in dem Marias Kind geboren werden konnte. Irgendeine gute Seele muss da gewesen sein, jemand, der es nicht übers Herz brachte, eine schwangere Frau wegzuschicken. Irgendjemand bot damit dem Sohn Gottes einen kleinen Schlupfwinkel an. Stellen wir uns wieder vor, dass der unscheinbare, schlichte König ohne Schwert und ohne Siegelring, ohne Geld und Schönheit an unsere Tür klopft. Er bittet darum, bei mir wohnen zu dürfen. Aber wie eben schon erwähnt, bei mir ist alles voll. Doch er sieht so mitgenommen aus und so bedürftig, dass ich mich Mitleid übermannt und ich ihm eine kleine Besenkammer zuweise, in der nun gerade noch ein wenig Platz ist. Die Besen räume ich beiseite, lege eine alte Matratze hin und eine Decke und das Zimmerchen verspreche ich ihm. Ich verspreche ihm, dass er jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommt. Er tritt ein und wohnt ab diesem Zeitpunkt in meiner Besenkammer. Und ich habe immerhin kein schlechtes Gewissen. Wie hätte ich ihn denn da auch draußen stehen lassen können? Da hat er es zumindest einigermaßen warm. Allerdings möge er, das sage ich ihm nach einer Weile, doch bitte die anderen Gäste nicht stören oder verärgern. Die anderen Herren in meinem Haus. Da ist die Frage, ist es das, was Jesus zusteht? Diese kleine Kammer im Hinterhof oder der kleine Stall in meinem Leben? Oder wie bei uns, das kleine Gartenhaus, das neben ihm dann noch den Rasenmäher, Kaminholz und eine ganze Horde Spinnen beherbergt. Eine kleine Krippe, in der er seine Ruhe hat und ich am besten meinen Frieden. Ein kleines Kreuz, das irgendwo im Flur hängt oder ein Fisch am Auto, damit er symbolisch doch immerhin einen Platz in meinem Leben hat. Das ehrt ihn doch, das steht ihm zu. So schlicht und einfach ist Jesus. So ist er doch ein König. Und das ist er nicht aus Versehen geworden. Das ist nichts, was ihm peinlich wäre oder was er lieber unter großer Demut versteckt hätte. Oh nein, Jesus ist der König dieser Welt, der König des Himmels und der König der Erde. König von allen sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfen. Und er hat eine Macht, eine Kraft und eine Würde, die wir nicht einmal erahnen können. Und ich stecke ihn einfach in meine Besenkammer, in mein Gartenhaus oder in einen Stall abseits des Grundstücks, weil kein anderer Platz mehr für ihn frei ist. Ja, Jesus lebt auch in Besenkammern. Da glaube ich dran, aber er verdient mehr. Jesus möchte mein ganzes Haus mit seiner Liebe füllen. Alles, jedes Zimmer, jeden Winkel und jeden Raum. Er ist schlicht, er ist leise und er ist demütig, aber er ist mein König. Und ich bin es nicht. Und alle anderen Herren, die in meinem Haus leben, sind es auch nicht. Nicht von sich aus und auch nicht in Wahrheit. Nur Jesus steht mein Haus zu. Er soll in jedem Zimmer zu Hause sein, in meinem Büro, wo es oft sehr stressig zugeht, wo ich oft feststecke in Schwierigkeiten, in Erwartungen anderer und auch in eigenen Erwartungen. Dort, wo das Leistungsprinzip herrscht, dort will er aufräumen und mir seine Maßstäbe zeigen. Er möchte mir Ruhe gönnen. Jesus will auch in mein Schlafzimmer. Er setzt sich an mein Bett, wenn ich die Decke über den Kopf ziehe und die ganze Welt da draußen mir zu viel wird. Oder wenn ich nachts keinen Schlaf finde, weil die anderen Herren der Sorge und der Geschäftigkeit mich nicht in Frieden lassen. Jesus möchte gerne in meinem Wohnzimmer leben, um mir gelegentlich die Fernbedienung aus der Hand zu nehmen und mir stattdessen mal den Telefonhörer ans Ohr zu legen oder um mir Briefpapier und Kugelschreiber zu geben. Er möchte gerne in der Küche dabei sein, denn da gibt's oft Streit. Da huscht jeder eilig durch, um sich noch schnell ein Brot mitzunehmen und einen schmutzigen Teller irgendwo abzustellen. Aber da mittendrin will er zu finden sein. Er freut sich über kleine Dankesworte und über stille Momente, wo ich das genieße, was er mir schenkt. Und auch im Krankenzimmer meiner Großeltern will er sein, da wo Schmerzen sind, wo Ratlosigkeit ist, wo Trauer ist. Auch da will er als König regieren. All diese Zimmer sind sehr oft belegt. So oft wohnen andere Herren da drin, aber das steht ihnen nicht zu. Denen steht nicht mal unsere Besenkammer zu, wenn man ehrlich ist. Aber was folgt jetzt aus alledem? Wenn ich zu dem Punkt komme, ich will diese anderen Herren nicht haben, ich will nur Jesus haben, meinen König. Zu dem Punkt kommt man ja meistens nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Wenn ich da also stehe und Jesus darum bitte, alle anderen Dinge, die mich beherrschen, gefangen und gefangen nehmen, aus meinem Leben rauszuschmeißen, womit muss ich dann rechnen? Ich muss damit rechnen, dass sie gehen. Und dass dann Platz für anderes ist, Platz für Jesus, Platz für den wirklichen König dieser Welt. Es wird Platz sein, den Jesus füllt, mit den Dingen, die ihm wichtig sind. Das sind oft sehr schlichte Dinge, Sachen, die kein großes Aufsehen erregen. Er hat da mal einige aufgezählt, kurze Zeit vor seiner Kreuzigung. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Jesus sagt da, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann fragen die Menschen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen? Und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und wir gaben dir trinken. Wann haben wir dir Gastfreundschaft angeboten? Und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du denn krank und im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und Jesus antwortet, das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn Sorge, Stress und Geschäftigkeit oder auch Trägheit in meinem Leben die Herren sind, dann werde ich für all diese Dinge keine Zeit, keine Lust oder kein Geld haben. Denn es sind sehr schlichte Dinge, in denen weder Anerkennung noch Gewinn liegen. Ich werde mich nicht viel um andere kümmern können, weil ich nicht mal Zeit für mich selbst finde, weil ich keine Zeit für irgendwas habe und keine Lust zu etwas anderem als Fernsehen oder Einkaufen oder Schlafen und kein Geld für andere Dinge als Miete, Versicherung, Urlaub oder Altersvorsorge. Wenn Jesus diese Herren aus meinem Leben wirft, dann kann ich mich darauf einstellen, dass auf einmal Platz für ihn und seine Vorstellungen ist. Da stellt sich dann die Frage, ob ich das wirklich will. Will ich Platz haben für den schlichten, einfachen König dieser Welt? Habe ich den Mut, ihm die Herrschaft in meinem Leben zuzugestehen? Nicht nur die theoretische Idee, die wir dann auch ja, sicherlich häufig kundtun, über die wir oft sprechen, die Herrschaft über meine Besenkammer. Will ich ihn in alle meine Räume lassen? Will ich ihn wieder reinlassen, wenn ich ihn über die Zeit herausgedrängt habe, aus dem einen oder anderen Zimmer? Sich das einzugestehen, das habe ich auch in der Vorbereitung dieser Predigt gemerkt, das ist nicht wirklich einfach. Es ist sogar manchmal peinlich, wenn man nach vielen Jahren Christsein erkennt, dass es noch immer nicht klappt, dass man sich noch immer von anderen Herren immer und immer wieder einfangen lässt. Dass die Sorge wieder so groß geworden ist, wie sie nie mehr werden sollte. Dass der Stress wieder alle Räume in Beschlag genommen hat, dass die Trägheit ihre Lähmung überall verbreitet. Aber Jesus klopft unermüdlich. Er rennt unsere Türen nicht ein, so habe ich ihn nicht erlebt. Gott hat damals nicht mit Blitz und Donner die Menschen aus den Herbergen vertrieben, um Platz für seinen Sohn zu machen. Und das tut er heute auch nicht. Jesus klopft immer dann, wenn es nötig ist. Und wir dürfen ihm immer wieder aufmachen und sagen, tut mir leid, ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich habe schon wieder anderen Herren in meinem Leben mehr Raum gelassen. Bitte wirf sie wieder raus. Ja, du bist mein König. Ja, ich habe Platz für dich. Bitte komm rein und wohne in meinem Leben. Bitte komm rein und mach mein Leben neu. Amen.